Die Industrie in Deutschland steckt in einer handfesten Krise. Der Grund sind drei große Schocks. Chinas Aufstieg als Industrienation, die Energiekrise nach dem russischen Angriff auf die Ukraine und die neue aggressive Zollpolitik der USA seit 2025. Was bedeutet das alles für Schlüsselbranchen wie Pharma, Maschinenbau oder auch die Automobilindustrie? Und was können Deutschland und Europa tun, um diese Krise noch zu bewältigen? Das alles besprechen wir heute in diesem Podcast.
Makroskop, der wirtschaftspolitische Podcast. Eine Produktion des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
Herzlich willkommen bei Makroskop. Mein Name ist Philipp Eins. Ja, und wer kann eigentlich Krisen besser beschreiben und auch vor allem beschreiben, wie man wieder rauskommt, als Dr. Klaus Michelsen, Chefökonom des VfA. Schön, dass du hier bist.
Hallo Philipp.
Ja, wir sprechen ja in diesem Podcast schon seit einiger Zeit über Krisen. Gefühlt ist auch so eine Dauerkrise. Ja, eine löst die andere ab. Ist schon ganz schön schlauchend, oder?
Ja, man hatte hier ein ganzes Jahrzehnt oder fast zwei Jahrzehnte mittlerweile so eine Krise nach der anderen. Ich glaube, der Unterschied zu den Dingen, die wir in den 10er-Jahren erlebt haben, ist, dass das eben keine vorübergehenden Dinge sind, die man mit einer Neuordnung beispielsweise des Bankenwesens infolge der großen Finanzkrise 2008, 2009 in den Griff bekommt und eigentlich an vielen Stellen einfach so weitermachen kann wie vorher. Wir haben jetzt eine Situation, in der wir Dinge wirklich verändern müssen. Und das betrifft dann die Lebenswelten vieler Menschen in diesem Land, weil eben Beschäftigung nicht mehr garantiert ist, weil eben Gewohnheiten sich verändern, weil Preise sich auch verändern, also Energiepreise beispielsweise. Und so berührt das ganz viele Gewohnheiten, alltägliche Situationen, die Sicherheit in den Unternehmen und bei den Haushalten, die erodiert. Und insofern hat das etwas Existenzielleres als die Dinge, die wir vorher erlebt haben.
Und das schlägt sich ja wahrscheinlich auch in Wahlumfragen nieder. Also man spürt in aktuellen Sonntagsfragen, in aktuellen Statistiken doch eine sehr große Unzufriedenheit mit der Politik, die da offenbar nicht im Sinne der Bürgerinnen und Bürger oder aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger gut genug reagiert.
Ja, und man sieht es eben auch in den Wahlergebnissen tatsächlich. Also man kann eine ganz gute Korrelation herstellen zwischen dem Industrialisierungsgrad der Wahlkreise oder der Regionen und auch den Ergebnissen der extremen Parteien. Und das ist etwas, was man ernst nehmen muss. Also im Grunde genommen sich die Frage zu stellen, warum laufen die Wählerinnen und Wähler aus der Mitte raus an den Stellen, wo es eigentlich die letzten Jahrzehnte ganz stabile Strukturen gegeben hat. Und das ist die Herausforderung, die sich dann industriepolitisch ergibt.
Die Ursachen hinter diesen Krisen, hinter der Krise, da habt ihr drei große Schocks ausgemacht im aktuellen Economic Policy Brief. Wie habt ihr die Schocks eigentlich gefunden? Wie habt ihr die analysiert?
Ja, wir haben uns erstmal angeschaut, was hat sich in der Welt eigentlich Grundlegendes verändert. Und wir haben das Rad da jetzt auch nicht völlig neu erfunden, sondern natürlich auch studiert, was die anderen um uns herum auch analysiert haben. Und es sind im Grunde genommen drei Faktoren, die das deutsche oder das europäische Industriemodell herausfordern. Das eine ist, wir haben eine Veränderung in der Energieversorgung. Das verändert sogenannte Faktorpreise. Also wir können eben nicht mehr so günstig Energie beziehen, zumindest für die nächsten Jahre nicht. Und das verändert beispielsweise die Produktionsstrukturen in der Chemie oder in der Glasindustrie, wo viel Energie benötigt wird, erheblich. Das ist das eine. Diese Veränderung für sich genommen ist handhabbar, weil man da eigentlich mit Transformationen Produktionsprozesse verändern kann, weil man auf grüne Energie umstellen kann, weil man sich regenerativ versorgen kann. Das alleine ist schon herausfordernd, aber macht noch keine ganz tiefe Krise aus, sondern das sind zwei andere Dinge, die da reinkommen. Nämlich, man hat China jahrelang als einen starken Absatzmarkt gesehen und weniger als einen Konkurrent auf internationalen Absatzmärkten, der selbst mit guten Produkten kommt. Und das hat sich grundlegend verändert. In wirklich wichtigen Bereichen auch der deutschen Industrie, dem Maschinenbau, der Automobilbranche, in der Chemie. Da ist China sehr, sehr stark geworden in den letzten Jahren und hat Weltmarktanteile aufgefressen. Und das ist das, was einmal hier fehlt. Und das andere ist, man hat das so ein bisschen kompensieren können, weil man in die USA eben sehr viel besser ausführen konnte. Und auch diese USA-Öffnung fällt jetzt weg. Wir haben eben Zölle, die Märkte verschließen sich. Und Europa steht zwischen diesen beiden großen Räumen. Die einen exportieren mehr, möchten auch in Europa auf die Märkte drücken. Die anderen wollen weniger aus Europa haben. Ja, was bleibt da übrig? Und deswegen schrumpft die Industrie in Deutschland sehr, sehr, sehr stark.
Also Deutschland und Europa sind da in einer sehr unangenehmen Sandwich-Position von West wie Ost. Wir tauchen jetzt mal etwas tiefer ein in diese einzelnen Bereiche und beginnen mit China.
China ist längst kein Billiglohnland mehr. Mit der Strategie Made in China 2025 hat das Land gezielt Hochtechnologiebranchen wie Maschinenbau, Robotik oder Biotechnologie gefördert. Mit öffentlichen Investitionen, Subventionen und einer klaren Aufholstrategie. Das Ergebnis? Chinesische Hersteller liefern heute in vielen Segmenten Produkte, die qualitativ mit europäischen mithalten, aber deutlich günstiger sind. Im Maschinenbau hat China Deutschland 2018 bei den Exporten überholt. Im Automobilbau und in der Chemie gewinnen chinesische Anbieter massiv an Marktanteilen, während europäische Industrien, allen voran die deutsche, Anteile verlieren. Der sogenannte zweite China-Schock ist kein kurzfristiger Dämpfer, sondern ein struktureller Wandel. China ist vom komplementären Handelspartner zum direkten Konkurrenten geworden.
Ja, Klaus, wir haben gerade vom zweiten China-Schock gehört. Was ist da der Unterschied zum ersten Schock? Also was ist der erste, was ist der zweite?
Also der erste Schock war etwas sehr Positives für die europäische und die deutsche Industrie, weil China sich geöffnet hat und eben die Güter haben wollte, die wir hier hergestellt haben. Also China hat sich Anfang der 2000er Jahre aufgemacht, als Industrienation Fertigung aufzubauen und eben davon zu profitieren, höherwertige Güter selbst herzustellen. Das hat die Märkte, das hat uns als Konsumentinnen und Konsumenten enorm profitieren lassen, weil wir Dinge einfach günstiger bekommen haben. Mhm. Das haben wir gemerkt. Es gab einfach ganz viele günstige zusätzliche Dinge zu kaufen. Das hat aber auch die Exportwirtschaft in Deutschland sehr stark getragen, weil die Maschinen, die dafür benötigt wurden, in der Regel hier in Deutschland gefertigt wurden. Das hat China bereitwillig und gerne abgenommen und auch der Wohlstand, der in China dann gewachsen ist, hat dazu geführt, dass beispielsweise Autos nachgefragt wurden und deutsche Autos, Volkswagen beispielsweise, sehr gute Geschäfte in China gemacht hat, nach wie vor auch durchaus gute Geschäfte in China macht. Aber das ist etwas, was uns positiv in unserer eigenen Entwicklung getragen hat. Der zweite China-Schock ist genau das Umgekehrte. China hat ein demografisches Problem. Chinas Ein-Kind-Politik führt eben auch dazu, dass wir ähnlich wie in Deutschland eine alternde Bevölkerung haben. Und die Herausforderung letztlich besteht, dass man höherwertige Güter herstellen muss. Und wie schafft man das? Indem man eben die Dinge herstellt, die mit mehr Wert verbunden sind. Also wo man produktiver seine Arbeitskraft einsetzen kann, wo man in weniger Stunden mehr Wert schafft als vorher in der einfachen Fertigung. Deswegen hat China sehr stark auf Hightech gesetzt. Deswegen diese auch sehr strategisch langfristig angelegte Agenda Made in China 2025, wo man gesagt hat, wir möchten in Schlüsselsektoren stark werden. Und das hat jetzt die Früchte getragen und jetzt sehen wir die Ergebnisse, wo nämlich China in Kernsektoren der deutschen Wirtschaft, der deutschen Industrie auch wirklich harte Konkurrenz geworden ist.
Und vielleicht gehen wir genau mal auf diese Kernsektoren, wie du sagst, also auf die einzelnen Branchen. Da gibt es ja Maschinenbau, Chemie, aber auch die Automobilindustrie. Warum verliert Deutschland hier besonders stark in diesem Segment? Sind die deutschen Autos auf der anderen Seite auch einfach zu teuer und können die zu wenig?
Deutsche Autos sind nach wie vor qualitativ hochwertig. Man verkauft auch eine ganze Menge davon. Also die Nachfrage ist durchaus da. China hat allerdings in einigen Dingen Vorteile aufgebaut. Das ist einerseits die Elektromobilität, andererseits all das, was an digitalen Anteilen in den Fahrzeugen mittlerweile steckt. Also das ganze Thema autonomes Fahren, viele Features, die man da eben digital mit in diese Autos in der Sensorik verwendet und so weiter und so fort. Das sind Sachen, die in China ganz massiv vorangetrieben wurden und wo chinesische Fahrzeuge einfach eine ganze Menge können. Also das heißt, man hat sich, ja, indem man China vielleicht auch ein bisschen ferngehalten hat von der westlichen Technologie, sie auch dahin geschoben, dass sie da eigene Sprünge machen wollten und auch offensichtlich konnten. Und die sind da eben sehr, sehr gut geworden. So, und es gibt ganz viele Teile, wo man sagen würde, da sind chinesische Bauteile einfach denen überlegen, die in Deutschland sind. Und das Gleiche gilt für den Maschinenbau. Auch da hat man mittlerweile sehr gute Anlagen, vor allen Dingen dann aber auch die Verbindung aus künstlicher Intelligenz, digitalen Content und dem Maschinenbau. Da hat man da ganz viele Fortschritte gemacht an Stellen, wo wir klassischer unterwegs gewesen sind. So würde ich das mal beschreiben.
Interessant ist ja dennoch, wenn man jetzt mal auch innerhalb Europas schaut, dass Deutschland auch nochmal stärker betroffen ist in diesen Segmenten als zum Beispiel Frankreich oder auch Italien. Woran liegt das?
Ja, das liegt daran, dass Deutschland da eben vorher sehr stark war. Also das ist eben, der Maschinenbau ist eben in Deutschland konzentriert im europäischen Industrieverbund. Also es gibt eben sehr viel davon und sehr mittelständisch, kleinteilig aufgestellt. Das ist eine Stärke, weil man da eben ganz viele kleine Innovatoren auch vor Ort hat. Das wird jetzt aber so ein bisschen zu einer Schwäche, wo eben China auch mit großen Playern in diese Märkte hineindrückt und dann eben auch mit niedrigen Angebotspreisen andere deutsche Konkurrenz einfach aussticht. Ne? Und da ist man dann an der Stelle, hat man so ein bisschen ein Problem, dass man vielleicht an manchen Stellen auch nicht die Größe hat, bestimmte Dinge eben auch konsequent schneller voranzutreiben und im Verbund zu lösen. Also das ist ein deutsches Phänomen. Also die Stärke, die man vorher hatte, ist jetzt zur Schwäche geworden. Man ist eben hier an der Stelle sehr exponiert gegenüber chinesischen Entwicklungen.
Blicken wir auch nochmal auf die Pharmabranche. Wie sieht es da aus? Also gerade die Konkurrenz Deutschland, Europa, China.
Ja, Pharma ist auch im Fokus, aber noch nicht so sehr im Mittelpunkt der ganzen Entwicklung in China. Auch Biotech, darunter läuft das in China, ist sehr stark gefördert worden, forschungsseitig. Also man hat da viel, viel investiert und man erntet allmählich die Früchte. Also da sind die Entwicklungszyklen einfach ein bisschen länger, aber China ist da an der Stelle auch wirklich auf dem Weg, viele Dinge sehr viel besser und sehr viel schneller zu machen als in Europa. Auch das hat viel mit Digitalisierung und der Möglichkeit auch der großen Datenverarbeitung zu tun. Also da kann man in der Forschung ganz viel gewinnen. Und das andere ist, dass natürlich auch die große Masse letztlich der Forschung, die da jetzt gemacht wird, auch dazu führt, dass man zufällig einfach gute Ergebnisse findet. Also die Zahl der Aktivitäten ist halt deutlich gestiegen und das macht die Wahrscheinlichkeit größer, dass da auch was Vernünftiges bei rumkommt. Also auch im Pharmasektor sieht man jetzt die Konkurrenz noch auf den Absatzmärkten nicht so sehr stark, aber man sieht sie im Nachwuchs. Und wir haben ja, oder Pharmaunternehmen kaufen sehr gerne auch junge Unternehmen dazu, wenn sie vielversprechende Produkte haben. Und diese Akquise junger Unternehmen findet zunehmend im chinesischen Raum statt. Also 40% der Zukäufe des letzten Jahres waren chinesischen Ursprungs. Also man sieht, da gibt es eine ganze Menge Innovation, die jetzt nachkommt.
Jetzt gerade mit diesem Blick auf China und auf die Konkurrenz, die da auch heranwächst, was würdest du sagen, wie müssten sich Deutschland und Europa aufstellen, um da wieder wettbewerbsfähig zu werden, um da nicht den Anschluss komplett zu verlieren?
Ja, also wir müssen vor allen Dingen in den Technologiebereichen spitze bleiben, also das und die Vorteile der doch durchaus sehr guten Forschungslandschaft hier in Europa auch wirklich nutzen. Also die Forschungsergebnisse, die wir haben, das Forschungsnetzwerk auch so diversifiziert aufgestellt zu sein, dass man an der Stelle auch auf viele einzelne Punkte zugreifen kann, das ist ein Vorteil gegenüber einer großen staatlich gelenkteren wissenschaftlichen Aktivität. Also das ist eine Stärke. Was wir machen müssen, ist im Grunde genommen zu versuchen, schnell Marktreife und Marktgröße zu skalieren. Das bedeutet, wenn wir etwas haben, das vielversprechend ist, dann geht es auch ein bisschen darum, wo werden Märkte zuerst entwickelt und erschlossen und wo werden diese neuen Produkte auch im industriellen Maßstab skaliert und in Größenordnungen hergestellt, weil man damit dann eben letztlich auch Exportaktivität anschiebt. Und das ist etwas, wo man sehr viel besser werden kann in Europa und wo man dran arbeiten muss.
Chinas Aufstieg, das war also der erste Schock. Kommen wir zum zweiten Schock, nämlich die Energiekrise. Dazu ein kurzer Überblick.
Der 24. Februar 2022 markierte einen Wendepunkt. Mit dem russischen Angriff auf die Ukraine brach die Ära der günstigen Energieimporte zusammen. Deutschland, jahrzehntelang abhängig von russischem Gas, sah sich zeitweise mit 10-fach höheren Preisen konfrontiert. Die Folgen? Produktionsstätten wurden stillgelegt, energieintensive Branchen aus Chemie- oder Metallverarbeitung gerieten in existenzielle Not. Auch die Pharmaindustrie, die weniger Energie benötigt, litt, weil ihre Vorprodukte aus der Chemie sich plötzlich massiv verteuerten. Zwar halfen staatliche Entlastungen und ein milder Winter, doch die Kosten blieben bis heute strukturell hoch. Die Energiekrise hat gezeigt, Europa zahlt den Preis für jahrzehntelange Abhängigkeiten und die Rechnung ist noch lange nicht beglichen.
Also der Angriff Russlands auf die Ukraine, das liegt nun 4 Jahre zurück. Solange gibt es auch kein russisches Billiggas mehr. Aber die deutsche Wirtschaft, die hat sich von diesem Schock noch immer nicht erholt. Wie kommt's?
Ja, das ist etwas, was eben strukturell die Kostenstrukturen deutlich verschiebt. Und man muss natürlich investieren, um darauf zu reagieren. Man muss also neue Energiequellen erschließen auf der einen Seite. Also man muss selbst mehr herstellen von dem, was man benötigt. Das zweite ist, man muss die eigenen Prozesse optimieren. Man muss eben auch umstellen auf beispielsweise von Gas auf Strom. Das sind Dinge, wo man sehr viel Geld benötigt, umstellen muss, Ressourcen damit auch bindet im Unternehmen. Und das eben durchaus auch zu Entscheidungen führt, die nicht so vorteilhaft für den Standort Deutschland ausfallen. Also man hat sich da einiger Produktion beispielsweise im Bereich des chemischen Sektors entledigt. Die Dinge, die da eben nicht so besonders margenstark waren, da hat man gesagt, gut, dann stellen wir die hier einfach nicht mehr her und konzentrieren uns auf die höherwertigen Produkte. Und diese Umstellungen, die dauern halt und brauchen gewisse Zeit. So, und dadurch, dass es eben nicht nur die Energiekrise ist, sondern verschiedene andere Dinge auch noch dazu kommen, kommt die deutsche Industrie hier einfach nicht aus dem Knick. Und wir sehen auch eine Erholung erst in einiger Zeit. Also man muss hier schon noch eine Durststrecke überwinden.
Interessant ist ja dennoch, wenn man jetzt mal schaut, wie die Energiepreise hier aussehen und in den USA, da sind die in den USA strukturell auch trotzdem günstiger und niedriger. Hat das auch was mit diesem Umbau zu tun oder gibt es da noch andere Gründe?
Ja, die Vereinigten Staaten selbst fördern ja selber viel fossile Energien, also Fracking-Gas und Fracking-Öl. Das ist ja etwas, worauf sie selbst zurückgreifen können. Da ist das Angebot deutlich höher. Das Zweite ist, wir haben auch in Europa ein Ziel im Bereich der Klimapolitik, verfolgen das auch über Preise und Besteuerung von Energien, die fossil sind. Also wir machen es auch etwas teurer. Das ist auch ein Faktor, der den Unterschied macht. Und letztlich kommen da so ein, zwei Faktoren, also Verfügbarkeit bestimmter Energieträger plus Besteuerung und Behandlung dieser Energien zusammen. Und das macht dann den Preisunterschied aus.
Du hast gerade schon Beispiele genannt, was nun eigentlich seit 2022 in Deutschland, in Europa passiert ist. Ja, verschiedene Teilprodukte wurden einfach ausgegliedert, werden jetzt woanders hergestellt. Wie ist es denn insgesamt so in den energieintensiven Branchen, also Chemie, Metall, Glas, sind die alle auf dem Absprung?
Also es gibt einige Tendenzen, dass man Produktion verlagert und das ist auch gar nicht so verkehrt. Also wenn sich die Preise für Dinge verschieben und man feststellt, man kann das hier am Standort zu diesen Preisen auch perspektivisch nicht herstellen. Also selbst wenn man das Geld hat, auf Strom beispielsweise umzustellen, selbst wenn man die Perspektive hat, hier auch einen Absatzmarkt zu haben, kann es sein, dass es sinnvoller ist, das Geld in andere Dinge reinzustecken, weil die profitabler sind. Und als Unternehmen bedeutet das am Ende, dass man sich dann auch in seinen Produktionsstrukturen hier am Standort verändert. Also das, was wir jetzt in den letzten Jahren gesehen haben, das ist schon ein Teil dieses Prozesses der Veränderung. Es fällt also was weg, das schafft aber auch Freiraum für zusätzliche neue Produktion. Und ich glaube, das ist das, was wir in den Blick nehmen müssen. Wie kann man den Aufbau anderer alternativer Produktionen hier am Standort so begleiten, dass sie eben schneller passieren und dass dann eben mehr Perspektiven für die Industrie hier am Standort entstehen?
Wir sprechen jetzt ja über einen Energieschock, der schon ein paar Jahre zurückliegt. Jetzt gibt es ja den nächsten Schock, nämlich die Straße von Hormus ist nach wie vor gesperrt. Kaum ein Schiff kommt durch. Und das macht natürlich das Öl teurer. Das merkt man an Tankstellen, das merkt man auch in der Industrie. Ja, welche Folgen hat das?
Ja, auch das ist im Grunde genommen spiegelbildlich. Das, was wir beim Gas erlebt haben, kommt jetzt beim Öl dazu. Wir haben auch Industriegase, die aus der Region eigentlich geliefert werden. Die fehlen jetzt. Zeigt uns eigentlich nur noch mal mehr, wie angreifbar an der Stelle dieses europäische Wirtschaftsmodell ist. Und macht eigentlich die Dringlichkeit einer stärkeren Autarkie in diesem Bereich deutlicher. Also wir brauchen deutlich größere Unabhängigkeit von Energieimporten. Und da verschieben wir jetzt einiges in die USA. Da gab es ja auch einen Handelsdeal zwischen Europa und den Vereinigten Staaten, wo man dann auch Abnahmemengen beispielsweise von Flüssiggas vereinbart hat. Das ist aber auch nicht ohne jedes Risiko. Also wenn wir uns überlegen, wie gut und wie verlässlich die USA momentan als Handelspartner sind, dann ist das vielleicht auch nicht so clever, das alles Richtung USA zu verschieben. Das bedeutet, wir müssen eigentlich an der eigenen Versorgung arbeiten. Und da ist Europas Stärke nicht, dass wir über große Ölvorkommen oder Gasvorkommen verfügen, sondern wir müssen dann in die Erneuerbaren reingehen. Im Übrigen auch mit Blick auf die zukünftigen Entwicklungen auch im Bereich der künstlichen Intelligenz. Also der Bedarf von Energie, gerade für diese Rechenzentren, ist riesig. Und da gibt es ja auch Bestrebungen, unabhängig zu sein. Da sagt man ja auch, man braucht eigene europäische Rechenkapazitäten. Wenn man die haben möchte, braucht man Energie. Und da gibt es nicht wenige, die sagen, da muss man vielleicht auch nochmal über Atomstrom nachdenken, ja, weil der eben sicher daherkommt. Ich bin kein Energiespezialist, insofern erlaube ich mir da kein Urteil, aber zumindest ist das eben ein Faktor, wo man nochmal drüber nachdenken muss, wie stellt man eigentlich die Energieversorgung von morgen sicher? Und das ist vor allen Dingen strombasiert.
Du hast ja auch nun gesagt, dieser ganze Umbau, ne, der dauert, das ist ein wenig träge vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Gibt es denn dennoch Erfolge, wo du sagst, okay, da ist mal so ein Beispiel, so ein Best Practice, da hat die Industrie was gut gemacht, da ist was gut gelungen in der Energieversorgung, in der Eigenversorgung mit Energie?
Ja, es gibt durchaus gute Beispiele. Windenergie an Land in Deutschland sehr stark ausgebaut. Starker Hochlauf ist ja auch durchaus hilfreich, weil der Wind ja auch relativ kontinuierlich weht. Insofern hat man damit die eigene Stromversorgung doch erheblich gestärkt. Das ist etwas, wovon man künftig profitieren kann. Wo wir sicherlich noch weiter dran arbeiten müssen, ist die Frage, wie man eigentlich die Energie speichert. Wir haben jetzt immer wieder Situationen, wo dann tageweise negative Energiepreise erzielt werden an der Strombörse, weil es einfach ein Überangebot gibt. Ne? Also wenn die Sonne einfach zu sehr scheint und wir zu schönes Wetter haben, dann ist das für diejenigen, die Strom handeln, ein Tag, wo man mit negativen Preisen umgehen muss. Und das besser zu puffern, das ist etwas, was noch eine Herausforderung ist. Das kann man machen, indem man Stromspeicher baut. Das kann man machen, indem man den Wärmesektor und den Stromsektor miteinander verbindet. Das heißt, Heizen und Kühlen auch stärker auf Strom umstellt. Das kann man auch machen, indem man flexiblere Stromtarife macht, indem man sagt, ja, derjenige, der dann eben mittags sein Auto tanken möchte oder laden möchte, bekommt dann eben günstigere Konditionen als derjenige, der das dann über Nacht tut. Oder man kann auch über Strompreiszonen nachdenken. Also wir sind als Deutschland ein Monolith für den Strompreis. Es gibt in ganz Deutschland den gleichen Strompreis. Das machen andere Länder anders. Also Norwegen beispielsweise kennt das nicht. Die haben Strompreiszonen und das kann auch ein Standortfaktor sein. Also es gibt ja Länder, beispielsweise Sachsen-Anhalt, die haben nicht so viel, aber Strom haben sie. Und sie können von dem eigenen, selbst günstig produzierten Strom gar nicht so sehr profitieren. Insofern wäre das ja vielleicht auch ein Weg, um da auch nochmal Chancen für strukturschwache Regionen zu eröffnen.
Wir sprechen jetzt ja die ganze Zeit darüber, wie kriegen wir hier unseren eigenen Strom erzeugt, wo bekommen wir den her? Die andere Seite wäre ja, mit Blick auf die Industrie, eine sparsamere Produktion. Was gibt es da an Möglichkeiten?
Ja, auch das ist natürlich möglich. Also der Ressourceneinsatz, den zu vermindern, das kann man forcieren, auch die Effizienzgewinne zu heben. Dieser Druck wird natürlich größer, je höher der Preis für die Energie ist. Und daran bemisst sich letztlich, wie stark auch die Anstrengungen der Industrie sind, Dinge einzusparen. Also das wird sicherlich passieren. Die Erwartung ist allerdings, dass der Energiebedarf in der Industrie eher steigt, dadurch, dass man eben viel auch im Bereich der künstlichen Intelligenz und der Digitalisierung machen möchte. Und dementsprechend müssen wir insgesamt damit rechnen, dass wir mehr Strom brauchen, mehr Energie brauchen als bislang.
Blicken wir nochmal auf die Pharmabranche. Die ist ja von chemischen Vorprodukten abhängig. Das heißt, da ist der Einfluss innerhalb Europas gar nicht mal so groß auf die Energieerzeugung bei der Produktion dieser Vorprodukte. Wie kann man sich da vor Preissprüngen schützen?
Genau, das ist ein wichtiges Thema für die Pharma-Kostenstrukturen. Es ist weniger die Frage, wie direkt die Energiepreise sich entwickeln, sondern eher die Frage, wie sich die Vorprodukte entwickeln. Und da ist man eben Konkurrenz auf den Märkten dieser Welt und kauft die Dinge ein. Man kann sich insofern also gar nicht so direkt vor auch diesen Energiepreisveränderungen schützen. Man kann natürlich auch Termingeschäfte machen. Das ist etwas, was Unternehmen durchaus tun. Wenn sie wissen, dass es ein Risiko bei Preisschwankungen gibt, dass man mehr oder weniger in Anführungsstrichen Wetten abschließt auf steigende oder sinkende Preise und dementsprechend die eigenen Kosten stabil hält. Also indem man, es nennt sich Hedgen, also Risiko-Hedgen, indem man eben Optionen für höhere oder niedrigere Preise kauft. Das kann man machen, begrenzt. Also man kann nicht jedes Risiko vollständig abbilden.
Kommen wir zum letzten Schock, nämlich die US-Zollpolitik. Die belastet die Weltwirtschaft und setzt vor allem auch Deutschland ganz gewaltig zu. Hier eine kurze Zusammenfassung.
Am 2. April 2025 änderten die USA die Regeln des Welthandels mit einem Federstrich. Die Trump-Administration kündigte an dem von ihr ausgerufenen Liberation Day ein beispielloses Zollpaket an. Einen Basiszoll von 10% auf fast alle Importe, dazu Aufschläge für Länder mit Handelsdefiziten in teils astronomischer Höhe. Betroffen waren Schlüsselbranchen, Automobilhersteller, Maschinenbau, Stahl. Die Zölle sind mehr als nur Handelsbarrieren. Sie sind ein strategisches Instrument. Die USA nutzen sie, um Investitionen ins eigene Land zu lenken und Preiszugeständnisse durchzusetzen. Oft im Widerspruch zu WTO-Regeln. Für exportorientierte Industrien bedeutet das nicht nur höhere Kosten, sondern vor allem eine neue Ära der Unsicherheit. Zwar haben die USA und die EU einen Zolldeal geschlossen, doch wie lange der hält, ist ungewiss.
Ja, und inzwischen steht dieser Zolldeal. Also die EU zahlt 15% auf importierte Waren aus den USA und andersrum, die USA zahlen auf Waren aus der EU fast nichts. Eigentlich sogar überhaupt nichts. Kann man sich ja natürlich fragen, ist dieser Deal wirklich gut für die deutsche Industrie und für die europäische Industrie?
Ja, das kommt so ein bisschen auf die Perspektive an. Also die Frage, was wäre die Alternative dazu? Und wenn man statt 15% 100% Zölle hätte ertragen müssen, dann ist es ein guter Deal. Ist es jetzt in der Struktur einer, der uns hilft als Industriestandort? Naja, er verschiebt die Gleichgewichte schon Richtung USA. Also die Produktion in den USA für die Welt oder für Europa wird relativ zur Produktion in Europa für die USA und Europa günstiger. Also insofern, man macht es attraktiver, mit diesem Deal in den USA zu investieren, zulasten des europäischen Kontinents. Eine zweite Dimension muss man dabei beachten. Die Frage ist ja auch, wie steht der relative Zollsatz von Europa mit den USA in Konkurrenz zu den anderen Weltregionen? Also was zahlt beispielsweise Japan oder Korea für einen Zoll? Und da gibt es einige, die sagen, na, dann war dieser Zolldeal gar nicht so schlecht, weil man sich relativ auch zu den Konkurrentinnen und Konkurrenten da in dieser Welt besser gestellt hat. Also es gibt so ein bisschen Licht und Schatten. Unterm Strich glaube ich, dass es ein asymmetrischer Deal war, der Europa mit im Geschäft mit den USA geschwächt hat.
Man könnte natürlich auch sagen, naja gut, man hat jetzt diesen eher schlechten Deal, dafür hat man auch etwas mehr Stabilität. Auch da wäre die Gegenfrage, gibt es diese Stabilität überhaupt? Denn jedes Mal, wenn es politisch unangenehm wird, kommt Donald Trump ja auch mit der nächsten Drohung um die Ecke.
Ja, das ist eine Herausforderung, mit der man permanent leben muss im Umgang mit dieser Administration. Also die Frage, was gilt eigentlich morgen, kann man quasi jeden Tag neu stellen. Und das ist etwas, was man auch zu einer europäischen Stärke machen kann. Also der einzige Wirtschaftsraum auf der Welt zu sein, in dem Verlässlichkeit und die Rahmenbedingungen, die man sich so für das Wirtschaften braucht, auch langfristig voraussehbar sind, ist momentan Europa. Das ist in den USA schwer darstellbar, das ist in China begrenzt verlässlich, in anderen Regionen auch nicht ganz einfach. Und Europa ist so der größte Raum, in dem, wenn man so möchte, Recht und Ordnung und Institutionen ihren Bestand haben. Das kann man in den Vordergrund stellen.
Schauen wir auch hier mal auf die einzelnen Branchen. Automobil, Maschinenbau, Stahl und auch Pharma, die sind durchaus betroffen, auch von diesem Zolldeal hier in Deutschland. Warum ausgerechnet diese Branchen?
Ja, das sind die Bereiche, die ein besonders hohes Exportvolumen in die Vereinigten Staaten haben. Also Pharma ist hier besonders stark betroffen, im europäischen Zusammenhang noch stärker als im deutschen Kontext. Also die deutsche Pharma, die irische Pharma, das sind so die großen Exporteure Richtung Vereinigte Staaten. Da ist das natürlich ein erheblicher Einschnitt, wenn man von 0% Zöllen jetzt auf 15% hochgeht. Hat im Übrigen auch eine gewisse Dynamik dann bei den Investitionen nach sich gezogen. Also es ist jetzt im Bereich Pharma so, dass man weniger physische Vorleistungen braucht. Also man muss, wenn man in den USA dann herstellen möchte, auch für die Vorprodukte gar nicht so viel Zoll mit einkalkulieren, als andere Branchen das machen müssen. Insofern rechnet sich eine Verlagerung in die USA noch viel eher als beispielsweise im Automobilbau, ne, wo man dann viele Vorleistungen eben auch aus anderen Regionen beziehen muss. Und das ist etwas, wo dann der Standort erheblich unter Druck gerät. Das kann man jetzt schon feststellen. Das sieht man in den Deals, die da mit den USA geschlossen wurden. Das sieht man auch in den Investitionsplanungen und den Stimmungen der Unternehmen hier am Standort, die jetzt einen regelrechten Einbruch erfahren haben, seit diese Entwicklung in den USA so bekannt geworden ist.
Ihr habt in eurem Economic Policy Brief rausgefunden, das fand ich ganz spannend, je mehr die betroffenen Branchen mit den USA Handel treiben, desto größer sind auch die Einbußen in der Wettbewerbsfähigkeit. Das heißt, diese enge Verbandlung, die tut der deutschen Wirtschaft nicht gut. Was tun?
Ja, man kann hergehen und sich überlegen, gibt es nicht alternative Handelspartner? Und da ist die Europäische Union ja durchaus aktiv geworden. Da gab es jetzt sehr schnell Abschlüsse von Rahmenabkommen mit den Mercosur-Staaten beispielsweise oder auch mit Indien. Das sind Wege, die man dann eben gehen kann. Also die eigenen Exportmärkte zu stärken, das Marktvolumen, was aus Europa heraus erreichbar ist, zu vergrößern. Das macht es dann eben auch attraktiver, hier zu produzieren. Und wenn man da eben Alternativen zu den USA aufbauen kann über die Zeit, dann macht es dann Europa weniger stark angreifbar, gerade in den Sektoren, die wir ja auch als teilweise Schlüsselsektoren definiert haben. Also mit Blick auf Pharma, mit Blick auf den Maschinenbau und anderen Bereichen ist es ja auch gut, wenn man einen starken Standort hier erhält.
Könnte man auf der anderen Seite nicht auch sich wehren gegen diese Art von Zollpolitik? Wir haben es gehört, WTO-konform ist das, was Donald Trump macht, offensichtlich nicht.
Ja, man kann sich natürlich dagegen wehren. Das ist nur die Frage, wie erfolgreich. Also ob dann jemand sich an die Regeln hält, die Welt aufgestellt hat, würde ich mal ein Fragezeichen dran machen. Offensichtlich sieht er da ja durchaus auch Korrekturbedarf. Also die Institutionen die globalen Institutionen sind bei Donald Trump nicht so besonders gut gelitten.
Fassen wir mal zusammen, jetzt nach diesen drei Schocks, die wir gerade diskutiert haben, wo siehst du die größten Hebel für Europa, um die Wettbewerbsfähigkeit zurückzugewinnen?
Ja, ich glaube, man muss da die Einflussgrößen so ein bisschen abschichten. Wir stehen mit China vor allen Dingen in einem ganz starken Wettbewerb um die besten Technologien. Und diesen technologischen Vorsprung zu erhalten, das muss das Ziel sein, um in der Konkurrenz zu China bestehen zu können. Man hat hier auch mit unfairen Handelspraktiken zu tun, gibt da auch die ein oder andere Stimme, die sagt, da müssen wir jetzt auch deutliche Schutzmaßnahmen ergreifen, Zölle erheben, damit eben chinesische Produkte, die stark subventioniert sind, hier nicht in den Markt so stark reindrücken können. hat etwas für sich, aber ist aus meiner Sicht nicht das, was uns langfristig vor der Konkurrenz aus China bewahrt, denn sie sind einfach gut in der Produktentwicklung und das muss man entsprechend spiegeln. Wenn es um die Vereinigten Staaten geht, dann haben wir vor allen Dingen etwas auf der Kostenseite zu tun. Also wir müssen zusehen, dass wir den Standort hier stärken, was die Produktionskosten betrifft. Müssen wir gucken, dass wir da Bürokratie beispielsweise abbauen, Ansiedlungskosten reduzieren und verschiedene andere Dinge in den Blick nehmen, die letztlich die Profitabilität der eigenen Ausfuhren stärkt. Das ist das eine. Und das zweite ist, wir müssen eben zusehen, dass wir unsere Auslandsmärkte nochmal entsprechend in den Blick nehmen und Alternativen dazu aufbauen. Also das Volumen des US-Marktes eben auch relativ kleiner machen, indem man eben andere Handelspartner findet. Und das dritte ist, die eigene Marktgröße, die wir selbst noch sehr unterentwickelt haben, wirklich als Asset ins Spiel zu bringen. Also warum ist man in diese Verhandlungen so ungünstig aufgestellt, einerseits weil man sicherheitspolitisch abhängig ist, andererseits aber auch, weil man diesen Markt, die Größe des Marktes noch nicht so richtig zusammengebunden hat. Und auch da kann man natürlich die Dinge stärken. Das ist der Bereich und im Bereich der Energie hatten wir ja schon drüber gesprochen. Da geht es jetzt letztlich darum, dass man sich unabhängiger macht von fossilen Importen, unabhängiger macht von globalen geopolitischen Risiken und an der Stelle schlicht und ergreifend die Erneuerbaren und das, was man hier vor Ort hat, eben so aufbaut, in einem System so aufbaut, dass es kontinuierlich jederzeit die notwendige Energie liefert, die man braucht.
Jetzt haben sich zeitgleich mit der Veröffentlichung des Economic Policy Briefs vom VfA auch andere Forschungsinstitute mit ganz ähnlichen Analysen zu Wort gemeldet und Publikationen, also auch hier von Schocks sich genauer angeguckt, was da eigentlich passiert ist. Zu welchen Ergebnissen sind die gekommen?
Ja, das ist ganz interessant. Das war wirklich zufällig, dass auch die ehemaligen Kollegen vom DIW Berlin beispielsweise mit einer Veröffentlichung rausgegangen sind, die ganz ähnlich auf Exportanteile und die Auswirkungen chinesischer Exporte geschaut haben. Die kommen unter anderem auch zu dem Ergebnis, dass man die eigenen technologischen Potenziale hier deutlich stärken muss, damit man konkurrenzfähig bleibt. Das würde ich teilen. Da haben wir, glaube ich, große Einigkeit. Die haben sich auch noch mal ein bisschen angeguckt, in welchen Bereichen China eben deutlich aufgeholt hat. Und dann sieht man eben, dass man gerade in dem Hightech-Bereich, in dem wirklich Hightech geforscht und entwickelt und produziert wird, noch deutliche Vorteile hat gegenüber China. Aber in diesen Mid-Tech-Bereichen, dass man da schon erhebliche Konkurrenz hat. Die Empfehlung war da eben sehr stark auch auf Hightech zu setzen und diesen Technologievorsprung zu erhalten. Das finde ich, kann ich so auch unterschreiben. Es gibt noch eine Analyse des Center of European Reform, die sich auch nochmal anschauen, wie stark eigentlich die Exporte aus China subventioniert sind und die zu dem Schluss kommen, dass man sehr viel mehr auch dafür tun muss, die eigenen Märkte zu schützen. Ich habe da ein etwas ambivalentes Verhältnis, wenn man sagt, man möchte jetzt hier Abschottung betreiben und auch so Bi-European-Regeln einführen für große etablierte Industrien, weil das den Veränderungsdruck in diesen Bereichen und den Innovationsdruck in diesen Bereichen auch senkt. Also ein Teil der Geschichte ist ja neben den subventionierten Exporten, dass man auch technologisch jetzt vielleicht nicht alles immer ganz 100% vorausgesehen hat, wo da die Reise hingeht und dass man da Dinge hat, die man noch nachholen oder überholen muss. Und deswegen haben so protektionistischere Ansätze auch immer ein bisschen die Gefahr, dass man den Innovationsdruck reduziert. Da muss man sehr vorsichtig damit umgehen oder genau überlegen, in welchen Bereichen kann das wirklich helfen.
Vielleicht mal einen Aspekt würde ich gerne noch rausgreifen, den ihr wiederum festgestellt habt im Economic Policy Brief, nämlich dass Europas größte Stärke die Verlässlichkeit ist. Also stabile Rahmenbedingungen, berechenbare Märkte, das, was die USA ja in letzter Zeit nicht geboten haben, vielleicht China auch nicht in der Form bietet. Muss das die Wirtschaft, muss das die Politik auch noch mehr herausstellen?
Ja, und sie muss es vor allen Dingen auch beweisen, dass es so ist. Also wir müssen eben tunlichst darauf aufpassen, dass wir nicht auch in so erratische Muster verfallen und Dinge, die gestern gegolten haben, heute für nichtig zu erklären. Also das hatten wir, da müssen europäische Institutionen sich vielleicht nochmal ein bisschen verändern, da müssen aber auch die nationalen Regierungen ihre Konsistenz halt halten. Ne? Also wenn wir Reformvorhaben in einem Sektor haben, dann dürfen wir das jetzt beispielsweise im Gesundheitssektor, da haben wir große Gesundheitsreformen zum Beispiel, dann darf das eben, muss das zumindest im Einklang mit den industriepolitischen Ansätzen stehen. Und das eben zu erhalten, das ist dann die große Kunst. Also man kann Politik eben nicht mehr nur in so Silos betreiben, wie man das vielleicht die Jahrzehnte zuvor gemacht hat. Man muss hier vielleicht die Dinge etwas stärker zusammendenken, weil das eben andere auch so tun. Also gerade mit Blick auf die Vereinigten Staaten, da werden ja einige Politikfelder stark miteinander vermischt und das sind eben Herausforderungen, auf die man dann auch Antworten finden muss. Also diese Stärke, institutionelle Verlässlichkeit, demokratische Strukturen, Freiheit auch für Wissenschaft und Forschung, auch Freiheit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, das sind Stärken, mit denen man durchaus was werden kann. Man muss sie eben auch nutzen und erhalten.
Das waren die drei Schocks für die deutsche Wirtschaft und eine Lehre, die wir auf jeden Fall mitnehmen. Die deutsche Industrie muss fit werden für die Zukunft. Und wie genau sie das werden kann, darüber haben wir heute in diesem Podcast gesprochen in Makroskop. Ganz herzlichen Dank an Dr. Klaus Michelsen, Chefökonom des VfA. Schön, dass du da warst.
Danke dir, Philipp.
Ja, und wenn Ihnen diese Show gefallen hat, hören Sie auch gerne rein in unser weiteres Format, nämlich Mikroskop mit Dr. Rolf Hömke, Forschungssprecher des VfA. Da diskutieren wir alle Neuigkeiten aus der Forschung. Ansonsten sehen wir uns hier und hören uns wieder in 2 Wochen, dann mit meiner Kollegin Franziska Walser mit Neuigkeiten aus der Wirtschaftspolitik. Schön, dass Sie wieder bei uns waren. Mein Name ist Philipp Eins.
Makroskop, der wirtschaftspolitische Podcast. Eine Produktion des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.